Ich möchte heute einfach mal weitermachen oder das weiterführen, was ich letzten Sonntag begonnen habe, mit der Tatsache, dass der Herr ein Weinhaus hat und ich persönlich glaube, dass es nicht nur im Himmel ein Weinhaus gibt, sondern ich glaube, dass Jeschua auch ein Weinhaus hat, was dir gehört. Und in Hohelied 2, Vers 4 heißt es: Plötzlich trug er mich in sein Haus des Weins. Er sah mich mit seiner unermüdlichen göttlichen Liebe an. So, Jeschua möchte dich, er möchte uns in sein Weinhaus führen. Oder in dein persönliches Weinhaus. Und ich hatte ja so die Predigt benannt, ein guter Jahrgang, weil die Überlegung ja erlaubt ist und angebracht ist, wie kommt denn ein Wein zustande? Ja, und wenn du deine Augen zumachst und schließt und dir vorstellst, dass Jeschua dich nimmt und er führt dich in sein Weinhaus und dann nimmt er eine Flasche und dann zeigt er dir die Flasche und sagt: Guck mal, das ist ein ganz besonderer Jahrgang. Es ist dein Wein, der aus dir entstanden ist, der durch dich entstanden ist. Ja, wir kennen dieses Gleichnis von Jeschua: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und die Reben tragen die Trauben. Und damit ein Wein entstehen kann, werden die Trauben gepflückt und dann werden die Trauben gepresst. Und dann entsteht dieser Traubensaft. Und dann braucht dieser Traubensaft, und da kommen wir heute dazu, dann einen bestimmten Ort und eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Umstand, damit dieser Traubensaft verwandelt wird in einen köstlichen Wein. Und wenn wir das Abendmahl feiern, dann sagt Jeschua: Ja, esst von mir, von meinem Fleisch und trinkt von meinem Blut. Und wenn wir das Neue Testament lesen, dann lesen wir, dass sein Blut auch als Wein bezeichnet wird. Ja, und es gibt so ein Lied: The Wine is alive. Jesus ist dieser Wein, der lebt. Ja, der duftet, der eine Ausstrahlung hat, der ein Bouquet hat, ein besonderen Geschmack, eine besondere Wirkung. Und wie kam denn dieser neue Wein, der Jeschua ist, zustande?
Guck
Er
schön.
wurde ja aufgrund oder
Leider.
Umstände, aufgrund von Druck,
Leider,
aufgrund von,
guck mich
ja,
mal an.
von diesem
Maus.
Pressdruck, der auf
Maus.
seinem Leben war, wurde er zu diesem köstlichen Wein. Und warum wurde er zu diesem köstlichen Wein? Weil Jeschua nicht unter diesem Druck verging, sondern er hat sich dem freiwillig hingegeben und er hat überwunden. Und er hat gesiegt. Und deswegen wurde aus ihm dieser neue köstliche Wein, den wir heute Morgen auch wieder trinken werden und von dem wir jede Zeit, wann immer wir wollen, trinken und ihn genießen wollen. Und dann nimmt er diese Flasche und sagt: Hey, guck mal, das ist ein besonderer Jahrgang. Das war eine Lebensphase von dir, das war ein Lebensmoment von dir, wo du unter Druck warst, wo du geprüft wurdest. Und wo du festgehalten hast und wo du in mir geblieben bist Oder weil du überwunden hast und guck mal, jetzt trinkst du von dem Sieg, den du errungen hast mit mir. Und jetzt ist es nicht nur dein Sieg, den du errungen hast, weil du in mir geblieben bist, weil du in meiner Liebe geblieben bist. Jetzt nehme ich von diesem Wein, von deinem Sieg und lasse jemand anderes davon trinken. So wie wir von dem Sieg von Jesus trinken, trinken Menschen von dem Wein, der aus uns und aus unserem Leben entstanden ist. Deswegen sagt Jeschua: Ich bin der Weinstock, ihr seid der Reben und ihr werdet Frucht bringen. Und aus dieser Frucht wird ein Wein entstehen, ein köstlicher Wein mit einem besonderen Geschmack, mit einem besonderen Duft, mit einer besonderen Wirkung. Und ist es nicht herrlich, ist es nicht ein herrlicher Gedanke, dass aus der Wein, der in deinem Leben entstanden ist, unterschiedliche Jahrgänge, andere werden davon trinken. So wie wir von Jesus trinken, als den neuen Wein. Ist es nicht stark? Ich habe mich, als ich das so ein bisschen erarbeitet habe, konnte ich das noch tiefer verstehen, wenn Jeschua sagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ja, der Weinstock ist das Element, das die Frucht hervorbringt. Nicht wir bringen die Frucht hervor, es ist der Weinstock. Wir tragen die Früchte, die er in uns, in unserem Leben hervorbringt. Nur was Jeschua beabsichtigt, ist, dass aus unserer Frucht ein Getränk wird, von dem wir trinken und von dem andere trinken können. Und in Sprüche gibt es eine Bibelstelle, heißt es: Und die Weisheit hat ihren Wein gemischt. Wer ist unsere Weisheit? Was ist Weisheit? Weisheit ist die Kunst zu bauen. Weisheit ist die Kunst zu entwickeln. Salomo sagt an einer anderen Stelle: Die Weisheit baut das Haus und Erkenntnis füllt ihre Kammern. So, die Weisheit ist das kostbare Element, unser Leben zu bauen, Dinge in unserem Leben zu entwickeln. So, die Weisheit, Jeschua ist diese Weisheit. Jeschua entwickelt diesen Wein in uns. Er ist der Weinstock. Das ist nicht eine Anstrengung von uns, sondern unsere Aufgabe ist es, wo er sagt: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Also unsere Aufgabe ist es, in ihm zu bleiben. Und in ihm zu bleiben bedeutet, was Jeschua damit zum Ausdruck bringt: Bleibt, lass dein Herz mit meinem Herzen verbunden bleiben. Komme du und dein Herz in Übereinstimmung mit meinem Herzen. Komme in Übereinstimmung mit dem Rhythmus meines Herzens. Komme in Übereinstimmung mit meinen Absichten, mit meinen Gedanken. Das heißt es, in ihm zu bleiben. Es bedeutet nicht, wir sind einmal mit ihm verbunden und morgen warst du auf und tschack, sorry, Pech. Heute bist du mal nicht mit ihm verbunden. Nein, wir sind in ihm, er ist in uns. Das ist Fakt. Das kann nicht mehr verändert werden. Aber dieses in ihm, es ist ja immer etwas Praktisches. Es ist ja keine Theorie, sondern Jeschua meint das ja immer praktisch, in ihm zu bleiben, verbunden zu bleiben mit ihm. Und Jeschua sagt: Hey, wenn du mit meinem Herzen, das dich liebt, verbunden bleibst, wenn du in meiner Liebe bleibst, dann wirst du Frucht hervorbringen. So, der Weinstock ist die Energie, der Weinstock ist die treibende Energie, die die Frucht hervorbringt. Aber was tut er dann? Was geschieht dann mit dieser Frucht, mit diesen Trauben in deinem Leben? Sie geraten unter Druck, sie werden geprüft, sie werden getestet. Und uns wird dabei, und es ist unangenehm, also manchmal ist es unangenehm, aber wenn wir in seiner Liebe bleiben, dann kann uns nichts passieren. Was dann passiert? Diese Traube, diese Frucht wird gepresst unter diesem Druck der Umstände oder dem Druck der Anklage, der Verdammnis, der Verleumdung, was es auch immer sein möge. Dann wird diese Traube gepresst und dann hast du diesen Traubensaft. Und dann kommt der nächste Schritt. Der nächste Schritt ist der, dass aus diesem Traubensaft dann der Wein entstehen kann. Möchtest du wissen, wie das passieren kann, wie der Herr, der die Weisheit ist, was er geplant hat, damit aus diesem Traubensaft ein köstlicher Wein geschieht, damit du irgendwann, wenn er dich wieder plötzlich in sein Weinhaus, in dein Weinhaus führst, eine Flasche zieht und guck mal, ein super Jahrgang war das. Und dieser Jahrgang konnte reifen, weil dieser Wein, dieser Saft einen Ort vorgefunden hat, wo er reifen konnte. Und jetzt öffnen wir die Flasche. Und jetzt trinken wir von diesem Wein, du und ich. Und jetzt feiern wir diesen Sieg, den wir beide errungen haben. Und jetzt laden wir Menschen ein, um mitzutrinken, um mitzufeiern, den Sieg, den du errungen hast. Und andere werden sich daran berauschen oder an dem berauschen, was du mit mir erlebt hast und weil du mit mir durchgegangen bist, so wie ich durchgegangen bin und aufgefahren bin. Und jetzt sitze ich zur Rechten des Vaters und regiere. Und du mit mir. Ich finde das schon. Und das ist ja, das sind ja Momente, wo viele dann, oder wo leider noch Menschen gibt, die dann zurückweichen, die sagen, nein, das muss irgendwie einfacher gehen. Nein, manchmal ist es notwendig, damit dieser besondere Jahrgang zustande kommt. Und wir sind ja nie alleine. Paulus sagt, alle Dinge werden uns, weil wir ihn lieben und weil er uns liebt, Römer 8, sagt er, deshalb bin ich davon überzeugt, dass jedes Detail, auch diese Details in meinem Leben, wo es nicht so einfach war, zu vergeben, wo es nicht so einfach war, loszulassen, wo es nicht so einfach war, trotzdem den nächsten Schritt zu gehen, wo es nicht so einfach war, einfach stehen zu bleiben oder zurückzuweichen, wie Johannes schreibt, oder der Hebräerbrief, zurückzuweichen zum Verderben, sondern hineinzugehen in die Errettung der Seele, also in die Veränderung der Seele, also nicht zurückzustehen, nicht zurückzuweichen, zu sagen, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, das ist unmöglich. Und Jeschua sagt, doch gemeinsam gehen wir da durch, gemeinsam gehen wir diesen nächsten Schritt im Glauben. Und Erik, selbst wenn du noch nicht alles verstehst, wir gehen den nächsten Schritt. So wie Abraham losging und nicht wusste, was passieren würde. Er ging einfach los im Vertrauen und er ging in die richtige Richtung. Und es war die richtige Richtung, weil es die Richtung war, die Gott ihm vorgegeben hatte. Und auf diese Reise des Abrahams, weil er losging im Vertrauen, hat er das erlebt, was er dann erlebte, all die Offenbarungen. Er hat dann Christus gekreuzigt gesehen. Ja. Er hat entdeckt, Gott hat nicht nur etwas für mein eigenes Leben, sondern er hat verstanden, er hat begriffen, wo es dann heißt, und Abraham suchte die Stadt, die Gott baut. Er hat also verstanden, es geht nicht nur um mein Leben, es geht nicht nur um mein Wohlergehen, es geht nicht nur, damit es mir gut geht, es geht auch nicht nur um meine eigene Familie, sondern es geht darum, eine Stadt, einen Wohnort hier auf der Erde, wo Gott wohnt. Wo es dann heißt, und sie werden kommen. Die Nationen werden kommen zu diesem Jerusalem. Darum geht, das hat Abraham verstanden. Es geht um viel Größeres. Und du und ich, wir können, wir dürfen verstehen, dass es in deinem Leben um viel mehr geht als nur um dein eigenes Leben. Amen. Es geht mehr als um dein eigenes Leben. Sondern es geht darauf, weil wir Abrahams Nachkommen sind. Bist du ein Nachkomme Abrahams? Wir sind Abrahams Nachkommen und deswegen sind wir in dieser Linie, in dieser Nachkommenschaft Abrahams, die genauso wie er als unser Vorbild im Glauben das suchen, was Gott braucht. Amen. Darum geht's. Wir suchen das, was Gott baut. Und das ist größer als mein eigenes Leben. Und es kann mir nicht gut genug gehen, zu sagen, das ist alles. Lass es nicht zu, dass du denkst, ich habe jetzt ganz viel verstanden, ich habe jetzt ganz viel gelernt. Weißt du, es geht um mehr als das, was du und ich lernen. Es geht um das, zu entdecken und zu finden, was Gott baut, nämlich einen Wohnort, der Himmel hier auf Erden. Yes! Yes! Amen! Sag einmal zu dir selber, es geht um mehr als nur um mein eigenes Leben. Das motiviert mich ungemein. Und da kann er auch was verlieren, weil Jeschua sagt, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Nicht, dass ich es schon besitze, sondern Jeschua sagt, hey, wenn du etwas von dir gibst oder wenn du dich gibst, wirst du das gewinnen, was ich tue. Dann wirst du das erreichen, was ich erreichen werde, nämlich den Himmel auf Erden. Okay, das war jetzt die Brücke zum zweiten Schritt. In Micha, Kapitel 7, Vers 8. Wann hat man schon Micha gelesen? Hast du schon mal Micha gelesen, das Buch Micha? Ich habe schon mal gelesen, aber selten. Ich habe ja schon mal die Bibel ganz durchgelesen. Als guter Bibelschüler macht man das. Ja, das war ja damals der Hype, lies mal die ganze Bibel durch. Wer hat schon mal die ganze Bibel durchgelesen? Prima, ein Stern mehr auf der Schulter. In Micha, Kapitel 7, Vers 8, da heißt es, freue dich nicht über mich, du mein Feind. Also er macht hier eine klare Ansage. Ja, also er war auch so in so Situationen, die wir kennen, wo wir Feindschaft erleben, persönlich oder umständlich. Die Frage ist, was ist einem lieber? Ja. Freu dich nicht. Ich stelle mir vor, wo er aufsteht. Er sagt, freu dich nicht. Freu dich nicht. Lach nicht. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Freu dich nicht über mich, du mein Feind. Ich bin zwar gefallen. Oder andere Übersetzungen sagen, ja, genau. Die Präsentation. Ich möge zwar fallen und ich bin zwar gefallen, aber. Eigentlich sollten wir das Wort aber irgendwie streichen, aber an manchen Stellen ist das Wort aber schon gut. Aber ich werde aufstehen. In Sprüche heißt es, der Gerechte fällt 7 Mal, aber er steht wieder auf. Muss mal gucken. Du kannst ja den Beamer, den Präsenter hinten holen und anschließen. Aber ich werde aufstehen, auch wenn ich im Dunkeln sitze. Adonai ist mein Licht. Auch wenn ich im Dunkeln sitze, Adonai ist mein Licht. Die Message Bible sagt, krähe nicht, Feind, über mich. Ich bin am Boden, aber ich bin noch nicht am Ende. Ich sitze gerade in der Dunkelheit, aber Gott ist mein Licht. Sag einmal, Adonai ist mein Licht. Weißt du, du kannst im Dunkeln sitzen und hast trotzdem Licht. Und es gibt unterschiedliche Dunkelheiten. Es gibt Dunkelheiten, wo wir nicht sitzen sollen. Aber es gibt eine Dunkelheit, die ist gut für uns. Wenn ich im Dunkeln sitze, das hebräische Wort ist Yasab und bedeutet verweilen oder sich niederlassen. Es klingt gut, ne? Es klingt nicht mehr so bedrohlich. Micha sagt im Angesicht seiner Feinde, seiner Feindschaft. Jetzt könnte man überlegen, war es der Feind, der ihn in das Dunkel getrieben hat, oder war es er selbst, der gesagt hat, ich bin zwar gefallen, ich mag jetzt im Dunkeln sitzen und ich verweile im Dunkeln, weil im Dunkeln ist Adonai mein Licht. Und wenn wir das jetzt sehen im Kontext zu dem Reifeprozess eines Weines, dann ist es ja so, dass der Traubensaft kommt in ein Holzfass, nicht wahr? Und dort ruht er. Und dann kommt der Deckel drauf. Und dann wird er hin und wieder, wird er gerührt oder bewegt, damit Sauerstoff in diesen Wein oder er infiltriert wird oder hinein vermengt wird. So der Wein, der Traubensaft lagert, er ruht in großen Fässern. Und dieser Traubensaft hat nun seine Zeit, um seine Qualität, um seinen Geschmack und seine Eigenschaft zu entwickeln. Während er ruht, wo? Im Dunkeln. Er ruht sozusagen in der Verborgenheit. Und er ruht nicht alleine, die Anzahl des Traubensafts nicht alleine, sondern diese eine Menge von Traubensaft wird zusammengebracht mit vielen Mengen. So er ist nicht alleine, sondern er ist vermengt und verbunden mit vielen. Macht schon ein bisschen Klick. So, was braucht ein Wein, um zur Reife zu gelangen? Die Dunkelheit. Er braucht Ruhe. Er braucht Sauerstoff. Und er braucht Verbundenheit. Dunkelheit, Ruhe, Sauerstoff und Verbundenheit. Und in dem Kontext, lasst uns einmal eine Stelle lesen, Kolosser 3, Vers 1 bis 4. Die Auferstehung Christi ist auch eure Auferstehung. Deshalb sollen wir uns nach allem sehnen, was oben ist, denn dort thront Christus auf dem Platz aller Macht und Ehre und Autorität. Ja, labt euch an den Schätzen des Himmels und beschäftigt euch mit den himmlischen Dingen, nicht mit den Ablenkungen der natürlichen Welt. Willkommen in der Himmelszeit. Also wenn dich jemand fragt, was macht ihr da? Himmelszeit. Ja, weil Paulus das auch gemacht hat. Durch die Kreuzigung mit Christus habt ihr die Verbindung zu diesem Leben gelöst und euer wahres Leben ist nun, jetzt hört mir zu, euer wahres Leben ist nun in Gott, in Christus verborgen. Oder mit anderen Worten sozusagen im Dunkeln. Oder mit anderen Worten zu sagen in dem Mysterium. Und so wie Christus selbst als das erkannt wird, was er wirklich ist. Was ist Christus? Christus ist der neue Wein. Amen. Und er schmeckt richtig gut. Und ich hatte ja schon gesagt, Salomo sagt, die Weisheit hat ihren Wein gemischt. Und da habe ich mal dieses Wort studiert und habe gesagt, ja, welchen Wein wurde denn damals so in dieser Zeit gemischt? Dann habe ich gelesen, ob stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber ich sage mal, dass es stimmt. Da wurde Opium reingemacht, diverse Kräuter und andere Dinge. Und ich stell dir mal vor, du trinkst so einen Wein, da geht es dir hinterher ziemlich locker. Ich habe noch nie Opium zu mir genommen, aber das ist ja auch so ein Rauschmittel. Also ein recht starkes Getränk, was die damals getrunken haben zur Zeit Salomos. Und die Weisheit hat diese Art von Starkgetränk gemischt. Juhu, Jesua, du schmeckst gut. Kein Wunder, wenn Rollover und ne, lachen und heulen und jumpen und springen und jubeln und jauchzen und klatschen und feiern und schreien und ausgelassen sein, wenn wir von Jeshua trinken. Und das ist uns verloren gegangen, aber das holen wir uns zurück. Ich möchte Versammlungen erleben, wo wir so trinken, wo wir so voll sind, wo wir so berauscht sind, dass wir richtig abfeiern und wenn wir nach Hause gehen, es gar nicht mehr aufhört. Habt ihr es? Wir haben von einem Mann gelesen, der war wie viele Jahre betrunken im Geist? Drei?
Ach, immer.
3 Jahre, bezeichnend und heute immer noch. Stell dir mal vor, du bist ständig besoffen im Heiligen Geist. So gehst du zur Arbeit, so gehst du zum Bäcker, so machst du Urlaub, so hast du. Ja? Ist doch ein anderer Lebensstil. Ich meine, man muss ja nicht lallen. Aber nett ist es. Und so wie Christus selbst als das erkannt wird, was er wirklich ist, wird auch offenbar, wer ihr wirklich seid, denn ihr seid jetzt eins mit ihm in seiner Herrlichkeit. Die Tree of Life Version sagt, wenn ihr also mit dem Messias auferweckt worden seid, sind wir auferweckt? Sind wir lebendig? Manchmal fühlst du es nicht und manchmal denken wir es genau das Gegenteil, ich fühle mich ziemlich tot. Aber wir sind auferweckt worden, dann haltet Ausschau nach dem, was oben ist, wo der Messias zu Rechten Gottes sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was oben ist und nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit dem Messias in Gott verborgen. Im Dunkeln. In Christus sind wir an dem Ort, wo wir zur Ruhe kommen können. Wenn der Messias, der euer Leben ist, der geoffenbart wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Hey, Leute, weißt du, wenn wir geoffenbart werden in Herrlichkeit, und das geschieht nicht erst, wenn wir angekommen sind, wenn es finished ist, soll Christus heute Morgen offenbar werden? Ja, dann du auch. Dann du doch auch. Amen. Paulus sagt, wenn er dir offenbart wird in seiner Herrlichkeit, dann doch du heute Morgen und nächste Woche und nächsten Monat und in den nächsten Jahren bis in alle Ewigkeit, du doch auch. Und weißt du, Jeshua wird in Herrlichkeit, in seiner Herrlichkeit, der er ist, offenbar. Du doch auch. Möchtest du das? Amen, ich will das. So, die Dunkelheit ist Verborgenheit. Und Micha sagt, selbst wenn ich im Dunkeln sitze, selbst wenn ich im Dunkeln verweile, ist Adonai mein Licht. In Kolosser 2, 2 und 3 heißt es, ich setze mich für euch ein, dass eure Herzen in den Komfort des Himmels gehüllt und in das Gewebe der Liebe eingewebt werden. Das ist ja richtig poetisch. Paulus hat sich eingesetzt, dass die Gemeinden, die er gegründet hat, die Gemeinden, die er betreut hat, die Gläubigen, die er unterwiesen hat, ich setze mich für euch ein, dass eure Herzen in dem Komfort des Himmels gehüllt und in das Gewebe seiner Liebe eingewebt werden. Das wird euch, also wenn wir eingewebt sind in seiner Liebe, Jeschua sagt, bleibt in mir, bleibt in meiner Liebe, dann werdet ihr Frucht bringen. Ja, also versucht die Verbindung zu sehen und die Verbindung aufrecht zu halten. Wenn wir also eingewebt sind in seiner Liebe, wenn wir eingewebt sind in ihm, dann sagt er, das wird euch Zugang zu allen Reichtümern Gottes verschaffen, wenn ihr die Offenbarung von Gottes großen Geheimnis, was ist Gottes großes Geheimnis, was ist das Mysterium Christus, erlebt. Er ist das große Geheimnis. An einer anderen Stelle sagt Paulus, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wo ist Christus? Christus ist in Gott. Und wir sind in ihm, wir sind in dem Verborgenen. Und dann sagt er in Vers 3, denn unser geistlicher Reichtum ist in ihm, wie ein verborgener Schatz, der darauf wartet, entdeckt zu werden. Die Weisheit des Himmels und der unendliche Reichtum der Offenbarungserkenntnis. Wo befindet sich der Wein, damit er reifen kann, damit er sich entwickeln kann? Er befindet sich in der Verborgenheit, in dem Fass. Wo sind wir? Wir sind in Christus. Was finden wir in Christus? Die Reichtümer des Himmels, alle Schätze der Offenbarung sind in ihm zu finden. Womit verbindest du dich also, wenn wir in ihm ruhen? Wenn wir in ihm das Licht Adonais empfangen, wenn wir unsere Gedanken, wenn wir unseren Verstand, wenn wir unsere Seele mit hineinnehmen und uns fokussieren auf das, was oben ist und nicht unten. Das heißt, wenn wir uns in der Drucksituation, die hin und wieder kommen kann, wenn wir uns darauf fokussieren, mit unserem Verstand, wo wir sind, nämlich in Christus, verborgen, dann kann das unter unseren Füßen meinetwegen eine Zeit lang abgehen und wir denken, huch, ne, halte ich das aus, halte ich dem Stand. Ja, wir werden dem Stand halten. Warum? Weil du und ich verborgen sind. Und weißt du, in dieser Dunkelheit kann der Feind dich nicht sehen. Was er sieht, sieht er, sieht Christus. Wen er sieht Jahwe. Er sieht den Löwen von Juda, der aufsteht für dich.
Yes.
Advantage, Eric. Ich bin eindeutig im Vorteil. Amen. Weil ich bin im Verborgenen. Ich verweile in ihm, in der Ruhe. Und ich bleibe eingewebt in seine Liebe. Und ich weiß, alle Dinge werden mir zum Besten dienen. Und dann haben wir diesen Moment und daran scheitern noch zu viele, weil wir das nicht verstehen. Hier in dieser Schaltzentrale, unsere Gedanken, die verstehen das noch nicht. Und die können das auch noch nicht einsortieren. Und die können das auch noch nicht strukturieren. Aber das ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Im Psalm 36, Vers 9 heißt es, dich zu kennen bedeutet, eine fließende Quelle zu erleben, aus deinem Leben zu trinken, aus der es sprudelt, um zu sättigen. In deinem Licht empfangen wir das Licht der Offenbarung. Das heißt, ich habe mich entschieden, selbst wenn ich den Moment, die Situation, den Druck nicht verstehe, warum, wo kommt er her, weshalb ist er da, was wird er tun, was möchte mein Feind, dann halte ich mich verborgen, ich sinne auf das, was oben ist. Ich fokussiere mich auf in ihm zu sein, oben zu sein, in Jahwe zu sein und in dieser Ruhe, in diesem Moment der Ruhe, des Glaubens, der Zuversicht, empfange ich das Licht Adonais. Ich verweile im Dunkeln. Ich verweile in dem Geheimnis und das Licht Adonais wird das Geheimnis offenbaren. Versteht ihr? So schrecke nicht zurück, wenn deine Seele Kapriolen schlägt, wenn deine Gefühle nicht kontrollierbar sind. Im Geist, in ihm bist du und ich verborgen und wir können in dem ruhen. Und ich sage, ja, aber ich verstehe es nicht. Und ich habe es immer noch nicht verstanden. Aber ich verweile in dem Verborgenen. Und ich lasse das, was du mir gegeben hast, mein Leben und deine Absicht in mir und deine Bestimmung in mir, ich lasse sie ruhen in dir, weil ich weiß, in dieser Ruhe, und da kommt der Feind ja nicht hin. Der Feind hat keinen Zugriff darauf, wenn du und dein Leben und deine Bestimmung und deine Absicht, die du von ihm empfangen hast, wenn du in dem ruhst, in dem Vertrauen, alles ist gut in dir. Und ich werde mich offenbaren in meiner Herrlichkeit, weil du dich in dem offenbarst, in deiner Herrlichkeit und wir eins sind. Wow. Ja, ich weiß, für Dichter und Denker ist das eine große Hürde, zu lernen, in dem Nicht-Verstehen zu verstehen, dass er sich offenbart in seiner Herrlichkeit und ich mit ihm. Das ist das, was Paulus sagt. Dieses Ruhen in seiner Liebe, dieses Ruhen in seinem Frieden und dieses Anteilnehmen an seiner Freude. Und dann dieses, so wie der Wein atmet. Ja, man sagt ja, Flasche auf, damit der Wein atmen kann, hast du das schon mal gehört? Ja, der Wein muss geöffnet werden, damit er atmen kann. Genauso wird hin und wieder das Fass geöffnet, damit der Wein wieder atmen kann, damit der Sauerstoff empfängt und dann kommt der Deckel wieder drauf. Genauso ist es für dich und für mich. Ja, wir atmen ihn ein, wir atmen seine Gegenwart ein, immer und immer wieder. Und wenn wir merken, irgendwie, Mensch, mal, der ist ziemlich tough momentan, ja, dann begeben wir uns, fokussieren wir uns und wir atmen seine Gegenwart ein. Und wir weichen nicht zurück, sondern wir gehen tiefer hinein in seine Gegenwart. Und dann kommt der Moment der Offenbarwerdung, wo das Fass aufgemacht wird. Und dann wird der Wein, der gereifen konnte, wird abgefüllt in Flaschen. Und mit diesen Flaschen wird gehandelt. Dann setzt Jeschua mein Leben, meinen Wein ein, um zu handeln, um zu bauen, um zu trinken zu geben. Denen, die an ihn glauben, wie die Schrift es sagt, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann sind wir in dem Leben, dann wandeln wir auf den Wegen Abrahams, dann wandeln wir auf den Wegen Jeschuas. Dann ist es keine harte Arbeit mehr, sondern es fängt einfach an zu fließen. Warum? Weil etwas gereift ist. Warum? Weil du und ich, wir sind in einen Moment gekommen, wir sind in eine Lebenssituation, wo wir mehr sehen als andere. Amen? Amen. Wo wir die Antwort sehen, die andere nicht sehen. Warum? Weil wir uns immer wieder beschäftigt haben mit den Geheimnissen des Christus, in dem alle Reichtümer der Erkenntnis und des Offenbarungslichtes vorhanden sind. Wir sehen dann. Wir finden Antworten. Wir finden Lösungen. Wir können Menschen verändern. Nein, nicht Menschen verändern, wir können Menschen segnen. Verändern tut er sie. Versteht ihr den? Dann sind wir gereift. Und dann kann Jeschua uns geben und Menschen können von uns trinken. Nicht vorher. Und da will ich hin. Amen, du auch. Amen. Da wollen wir hin, wir wollen zu dieser Reife gelangen, damit er den Korken ziehen kann und sagen, komm, trink. Trink von dem Leben, das aus Erik fließt. Das will ich. Komm, trink von dem Leben, das aus dieser Gemeindefamilie fließt. Es ist einfach so gut. Und dann eines Tages plötzlich nimmt Jeschua dich wieder mit in sein Weinhaus, in dein Weinhaus, und dann sagt er, komm, jetzt machen wir die nächste Flasche auf. Amen, dann machen wir die nächste Flasche auf. So, und jetzt schicke ich dich nach Afrika. Die Flasche ist reif. Der Wein ist reif. Den kann ich jetzt ausgießen in Uganda und in Kenia. Nicht vorher, aber jetzt ist der Wein reif. Jetzt handle ich. Handeln kommt ja von Handeln. Jetzt handle ich. Und jetzt offenbare ich unsere Herrlichkeit, deine und meine. Meine ist deine und deine ist meine, weil ich bin der Weinstock. Und du bist mit mir verbunden. Meine Herrlichkeit ist deine Herrlichkeit. Und so wie ich überwunden habe, so hast du überwunden. Und dann gibt es die Krone. Puh. Was soll man dazu noch sagen? Verborgenheit, Ruhe, Sauerstoff und die Offenbarwerdung. Verborgenheit, Ruhe, Sauerstoff, Offenbarwerdung. Nimmt euch das auch so mit wie mich? Es nimmt mich mit. Unsere Aufgabe ist es, mit unserem Herzen, mit ihm verbunden zu bleiben. Das ist unser Job. Und die Energie und die Gnade, die wir brauchen, ist er. Er ist der Wein. Und wenn es vielleicht gibt es noch keine Flaschen, noch keine guten Jahrgänge in deinem Leben, aber sie kommen. Amen. Aber es gibt sie mittlerweile. So in dem Sinn. Trinkst du auch gerade? Ich. Ich habe schon ganz weiche Knie. Genau das wollte ich noch erzählen. Ich hatte mal, ist bestimmt schon 20 Jahre her, so in den Anfängen dieser Gemeindefamilie, da waren wir irgendwo, Dan und ich, im Norden oben. Und das war so ein Wochenendseminar. Ich meine, Harold Eberle war da als Gastsprecher. Ich liebe diesen Mann, ein fantastischer Bibellehrer. Harold Eberle. Und interessanterweise war das Thema neuer Wein, neue Schläuche. Und zu dem Zeit war auch der prophetische Geist sehr anwesend und dann hat der Herr zu mir gesprochen und hat gesagt, Erik, ich möchte, dass du hinter deiner Gitarre hervorkommst. Ich habe es erstmal nicht, im ersten Moment nicht verstanden. Erik, ich möchte, dass du hinter deiner Gitarre hervorkommst, dass du ganz gesehen bist, wer du bist. Und ich habe gefragt, ja, das musst du mir erklären. Ich kann ja Gitarre spielen und ich setze sie ein für dich. Und er hat gesagt, ich möchte, dass du deine Sicherheit hinter dir lässt. Und frei bist, Neues zu empfangen. Und es hat mir gezeigt, es gibt eine Verborgenheit, die bringt mich nicht zur Reife, so ein sich verstecken. Kennst du das? So, wir verstecken uns in unserer eigenen Sicherheit, in dem, wo wir sicher sind, und darin fühlen wir uns wohl. Und das ist auch in Ordnung, weil das hat sich ja entwickelt. Aber es kommt im Moment, auch in deinem Leben, so wie er in meinem Leben kam, es war wie ein Meilenstein, wo der Herr sagt, bring das hinter dir, worin du sicher bist, damit du frei bist, Neues zu empfangen. Und früher war es so, ich habe mich hinter meiner Gitarre versteckt, weil ich anderes gefürchtet habe. Ich hatte Angst für etwas Neues, für etwas Weiteres, für etwas Größeres. Und ich habe mich versteckt in Menschenfurcht, Menschengefälligkeit. Ja, wenn ich jetzt hervorkomme und ich lerne dazu und ich bin irgendwie noch nicht so reif, noch nicht so geschult, was denken andere von mir, kommt das gut an? Und Jahwe hat gesagt, Erik, ich möchte, dass du hinter deiner Gitarre hervorkommst. Ich habe sie nicht verlassen, ich werde sie mir jetzt wieder vorpacken. Aber versteht denn, das wird der Herr auch dir sagen, ich möchte, dass du hinter deiner Sicherheit hervorkommst, damit du frei, ganz flächig Neues empfangen kannst. Kann man das verstehen? Ich habe es verstanden. Und es hat mich in meinem Leben weitergebracht. Ich konnte die nächsten Schritte gehen. Was sind so deine Sicherheiten, in denen du dich immer noch versteckst? Sie werden immer noch deine Sicherheiten sein, aber trete hervor, damit du Neues entwickeln kannst.